Sie hören die Live-Aufnahme einer Predigt von Pfarrer Samuel Schmid.
Wir kommen zur Textlesung von heute und lesen aus Markus Evangelium Kapitel 1, die Verse 40 bis 45. Und es kam zu ihm, zu Jesus, ein Aussätziger, der bat ihn, kniete nieder und sprach zu ihm, »Willst du, so kannst du mich reinigen.« Und es jammerte ihn, und er streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach zu ihm, »Ich will's tun, sei rein.« Und sogleich wich der Aussatz von ihm, und er wurde rein. Und Jesus drohte ihm und trieb ihn alsbald von sich und sprach zu ihm, »Sieh zu, dass du niemandem etwas sagst, sondern geh hin und zeige dich dem Priester und opfere für deine Reinigung, was Mose geboten hat, ihnen zum Zeugnis.« Er aber ging fort und fing an, viel davon zu reden und die Geschichte bekannt zu machen, so dass Jesus hinfort nicht mehr öffentlich in eine Stadt gehen konnte, sondern er war draußen an einsamen Orten, doch sie kamen zu ihm von allen Ecken. Amen. Mein Lieben, unsere heutige Geschichte ist eine Geschichte aus der ersten Zeit der Wirksamkeit von Jesus. Er begann herumzuziehen im Land, ganz besonders in Galiläa. Er predigte das Reich Gottes, er trieb böse Geister aus, machte Kranke gesund und er wurde bekannt, man sprach über ihn. Es wurde bekannt, dass bei ihm und durch ihn die Kraft Gottes wirkte. Und als er in einer Stadt war, Es kam zu ihm ein Aussätziger, der bat ihn, kniete nieder und sprach zu ihm. Er war in einer Stadt und ein Aussätziger kam zu ihm. Wir wollen in dieser Geschichte zum einen die Reaktion und das Wirken von Jesus miteinander betrachten und zum anderen auch den Aussätzigen. Wie hat er sich verhalten? Wie hat er sich vor und nach der Heilung verhalten und so weiter? Es ist eine sehr ergreifende Geschichte, eine sehr berührende Geschichte, eine Geschichte, wo wir Gottes Kraft und Segen ganz besonders sehen, aber auch eine sehr tragische Geschichte. Wir kommen darauf zurück. Der Aussätzige kam zu Jesus. Damit dieser Aussätzige überhaupt zu Jesus kam mit seinem Anliegen, war eine Grundvoraussetzung nötig. Es tönt ganz banal und einfach, aber eine Grundvoraussetzung, dass dieser Aussätzige überhaupt mit seinem Anliegen zu Jesus kam, war, dass er sich seines Aussatzes bewusst war. Er war sich bewusst, mir fehlt etwas, mir fehlt die Gesundheit, ich bin vom Aussatz verseucht, ich brauche Heilung. Hier sehen wir bereits den ersten wichtigen Punkt. Damit wir zu Jesus kommen und überhaupt seine Kraft und seine Wirksamkeit in unserem Leben, seinen Segen erfahren, erleben können, ist wichtig, dass wir erkennen, dass wir ihn brauchen. Ist wichtig, dass wir erkennen, dass wir seine Gnade brauchen. Solange wir meinen, wir kommen schon selber zu Rande. Solange wir meinen, ich bin schon ein guter Mensch und es klappt alles. Solange brauchen wir ja scheinbar die Kraft Gottes gar nicht richtig. Jesus sagt, er ist gekommen, die Kranken gesund zu machen und nicht die Gesunden. Wir müssen uns bewusst sein, dass wir seine Gnade brauchen. Der Aussatz in der Bibel wird sehr häufig verwendet, auch als Beispiel, als Bild für die Sünde. Und damit ist dies natürlich ein wunderbarer, evangelistischer, wichtiger Text, der zeigt, wie Jesus Christus ganz befreit, wie er ganz heilt, wie er ein ganz neues Leben schenkt. Aber wir wollen uns auch bewusst sein, dieser Aussätzige war ein Jude, ein Mensch dort in Galiläa, der zum Volk des Bundes gehörte. Zum einen brauchen wir unbedingt die Befreiung durch das Blut Jesu Christi, die Reinigung durch sein teures Blut von allen Sünden, dass er uns ganz frei macht, ja. Aber wir wollen nicht denken, ich habe mich bekehrt, ich gehe in den Gottesdienst, ich diene in einer Gemeinde oder arbeite in einem Missionswerk oder verteile Traktate und so weiter und alles ist in bester Ordnung. Sondern wir müssen uns bewusst sein, wir sind noch nicht das, was wir sein werden. Und sobald in irgendeiner Form etwas an uns haftet, das dem Herrn nicht gefällt, das wie Aussatz uns belastet, ist es wichtig, dass wir das erkennen und die richtigen Maßnahmen treffen, nämlich zu Jesus kommen. Weder vertuschen, weder verstecken, noch verharmlosen und denken, ist doch nicht so schlimm. Denn da gilt auch wiederum der Aussatz, wenn er irgendwo ein Körperteil befallen hat, dann beginnt er um sich zu fressen, dann beginnt er sich auszubreiten. Und wenn wir in einem Bereich in unserem Leben dem Herrn nicht ganz geweiht sind und Sünde zulassen, bewusst und absichtlich, dann beginnt das um sich zu fressen und uns ganz zu verseuchen. Wie wichtig also, dass wir erkennen, dass wir Jesus brauchen. Dass wir erkennen, dass wir seine Gnade, seine Vergebung brauchen. Dass es nötig ist, dass er uns berührt. Das gilt, wie bereits gesagt, natürlich für unsere Bekehrung, für die Neugeburt. Aber wie Paulus sagte, ich sterbe täglich, gilt das auch jeden Tag, dass wir uns ganz bewusst unter die Gnade Jesu Christi stellen und mit allem, was uns in irgendeiner Weise anhaftet, zu ihm kommen und bei ihm das ablegen. Der Aussätzige war nicht selbstsicher und selbstgerecht und dachte, ich kann schon, sondern er erkannte seinen Zustand Und es war ihm ein Anliegen, dass dieser Zustand änderte. Und er wusste, nur Jesus kann mir helfen. Es ist wichtig, auch für uns, dass wir also nicht in einer Selbstgerechtigkeit verharren oder meinen, wir hätten es schon im Griff, wir seien schon gut genug, sondern dass wir erkennen, wo wir dem Herrn noch nicht gefallen. Und es uns ein Anliegen ist, dass das ändert. Es uns ein Anliegen ist, dass Jesus uns berühren kann, dass er uns heilen, stärken, verändern kann. Kam zu ihm ein Aussätziger. Nachdem der Aussätzige also sich bewusst war, dass er aussätzig war, hat er als zweites auch erkannt, wo der einzig richtige Ort ist, wo er Hilfe bekommt. Er hat nicht versucht, sich selber zu entwickeln. Der Aussätzige hat auch nicht einfach an sich gearbeitet. Natürlich sollen wir in der Heiligung vorwärts schreiten, vorankommen. Ja, klar. Aber es ist falsch, wenn wir meinen, wir könnten uns einfach verbessern. Es wird auch heute häufig gesagt, dass man so zum Glauben kommt und langsam weiterkommt und langsam so zum Herrn kommt und so weiter. Es ist wichtig, dass wir nicht einfach so langsam uns verändern und entwickeln, sondern dass wir ganz uns dem Herrn hinlegen und ganz vor ihm niederfallen und zu ihm kommen. Es geht hier also nicht darum, dass der Aussätzige versuchte, an sich zu arbeiten und damit auf sich bezogen ist, sondern er wollte zum Herrn gehen und hat auf Jesus bezogen gehandelt. Geprägt vom heutigen Weltgeist, Zeitgeist und auch von dem Einfluss von Psychologie in den verschiedensten Formen, wird auch heute häufig davon gesprochen, dass man meditiert, sich selber vertieft, verinnerlicht, dass man an sich arbeitet und so weiter. Das ist in dieser Art, wie es heute gezeigt wird, nicht biblisch. Der Mensch, was macht er, wenn er meditiert? Er versenkt sich in sich selber, schaut in sich hinein, schaut auf sich. Und wenn der Mensch auf sich schaut, dann sollte er höchstens eine sündige Kreatur erkennen, die Erlösung und Gnade braucht. Und spätestens dann schaut er nicht mehr auf sich, sondern auf den Retter. Wir sollen also nicht auf uns selber schauen, versuchen, selber weiterzukommen, uns in uns selber hinein versenken und vertiefen, sondern auf den Herrn schauen. Und das ist ein wichtiger Punkt auch, wenn wir merken, der eine oder andere Bereich in unserem Leben gefällt dem Herrn so nicht. Wir können versuchen, daran zu arbeiten. Wir können versuchen, besser zu werden, uns stark anzustrengen, dass dies oder jenes dann besser klappt oder wir dies oder jenes nicht mehr tun. Häufig führt das entweder zu einer Verkrampfung, zu einem sehr verkrampften Christenleben, oder irgendeinmal dann wird man oberflächlich und denkt, es geht sowieso nicht, oder die anderen machen es auch. Auf jeden Fall aber konzentriert man sich dabei auf sich selber. Der Weg, den die Bibel uns zeigt, ist ein ganz anderer. Wenn wir merken, in diesem oder jenem Bereich gefalle ich dem Herrn nicht, ist Aussatz, ist Sünde, ist etwas in meinem Leben, was den Herrn verunehrt, was mich trennt von ihm, dann sollen wir uns nicht auf uns selber konzentrieren und versuchen, besser zu werden, sondern unseren Zustand erkennen und zum Herrn kommen, zu Jesus Christus kommen, ihn um Vergebung bitten, ihn um seine Gnade bitten, ihn bitten, dass er uns berührt. Wohlverstanden, das heißt nicht, dass wir dann oberflächlich sind und denken, ja, der Herr muss es halt machen. Und wenn er es nicht macht, kann ich auch nichts dafür. Das ist seine Sache. Er muss es machen. Er muss mich ändern. Und wenn er es nicht macht, ist das nicht mehr meine Verantwortung. Das ist eine absolut hochmütige, satanische Einstellung, wenn man so denkt. Dann überhebt man sich nämlich über Gott, macht Gott die Vorwürfe und schiebt ihm die Verantwortung in die Schuhe. Nein, der Aussätzige war selber verantwortlich, dass er zu Jesus kam. Aber er musste an den richtigen Ort gehen. Das war der Punkt. Wir sind verantwortlich, dass wir zu Jesus kommen. Das ist unsere Entscheidung. Und es ist wichtig, also dass wir was tun, wir sollen was tun, nämlich zu Jesus kommen. Aber eben nicht um uns selber drehen, nicht auf uns selber bezogen sein, auf uns selber ausgerichtet, sondern auf den Herrn, der einen vollkommenen Sieg vollbracht hat. Es kam zu ihm ein Aussätziger. Der bat ihn, kniete nieder und sprach zu ihm. Wie hat der Aussätzige reagiert, als er zu Jesus kam? Er hat nicht gesagt, bist du Gottes Sohn, so hilf dir selber und uns, wie der eine am Kreuz. Er hat ihn auch nicht herausgefordert und gesagt, zeig jetzt, was du kannst, sondern er kniete nieder und bat. Niederknien, damit also zeigen, er ist nicht der Große, der Standhafte, der als gestandener Mann durchs Leben geht, sondern er ist derjenige, der sich beugt, der niederfällt. Er ist derjenige, der Erlösung braucht, der Hilfe braucht. Er zeigt damit Demut. Dem Demütigen schenkt Gott Gnade. Es ist wichtig, dass wir uns demütigen vor dem Herrn. Wir können nur die Kraft Gottes erleben, nur das Wirken Jesu Christi erleben, wenn wir uns demütigen. Wenn wir demütig vor dem Herrn niederfallen. Und das ist nicht einfach nur eine äußere Handlung, sondern ein Herzenszustand. Der Herzenszustand, der zeigt, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt und Christus lebt in mir. Es geht darum, dass Jesus Christus in meinem Leben zum vollen Recht kommt. Es geht darum, dass ich ihn als König und Herrn, als Heiland und Erlöser anerkenne, akzeptiere, proklamiere und nicht mehr auf mich ausgerichtet bin.
Oh,
Aussätzige also, er bat und kniete nieder. Er forderte nicht, sondern er bat. Häufig machen auch Christen den Fehler, dass wenn sie etwas vom Herrn erhoffen, verlangen, wünschen, dass sie eben fordern. Nicht demütig bitten, sondern fordern. Wir sehen das bei Jesus selber in seinem Gebetsleben, in seinem Gebet zum himmlischen Vater. Er bat den himmlischen Vater in Demut und aufrichtiger Hingabe. Er forderte nicht. Fordern, das waren die Schriftgelehrten und Pharisäer, die ihn herausforderten. Jesus aber, er bat demütig. Und ist uns auch so ein Vorbild. Und genauso macht es auch hier der Aussätzige, er bittet Jesus. Hat nicht gesagt, so, zeig es, was du kannst. Er hat auch nicht ein Recht eingefordert, indem er sagte, die anderen hast du auch gesund gemacht, jetzt bin ich an der Reihe, mach mich auch. Er hat nicht mit den anderen verglichen. An den anderen hast du gewirkt und jetzt bitte an mir auch. Ich habe doch auch das Recht, ich bin doch auch wer. Er hat nicht sich überhoben über den Herrn. Weder gefordert, noch herausgefordert, noch sich verglichen, noch das als Selbstverständlichkeit hingenommen. Ist doch normal, dass du mich jetzt heilst. Ist doch klar. Sondern er war sich bewusst, er hat gar nichts zu fordern, sondern braucht Gnade. Ein wichtiger Punkt und eine wichtige Grundlage für erhörliches Beten. Natürlich sollen wir inbrünstig, inständig bitten. Das dürfen wir, ja. Aber halten wir uns immer vor Augen, wie Jesus im Garten Gethsemane gebetet hat. Ist's möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Er hat inbrünstig gebetet. Aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Das ist die Grundlage für erhörliches Beten. Das ist auch die Grundlage, wenn wir in einer Not sind und zum Herrn kommen, dass wir seine Rettermacht und Hilfe und sein Eingreifen in vollem Maße erleben können. Nicht fordern, nicht verlangen und damit sich etwas einbilden auf sich selber oder mit Gott rechten sogar, sondern demütig bitten. Er kniete nieder, bat und sprach. Und was hat er gesagt? Willst du, so kannst du mich reinigen. Er hat drei Dinge damit gezeigt. Er hat zum einen gezeigt, es geht um Reinigung. Ich brauche Reinigung. Er hat gezeigt, er braucht ein neues Leben. Er braucht Veränderung. Er braucht die Kraft Gottes in seinem Leben. Als zweites hat er gezeigt, wir gehen von hinten nach vorne, du kannst mich reinigen. Du kannst mich reinigen. Er hat die Allmacht Jesu anerkannt. Und er hat Jesus also die Ehre gegeben und die Macht Jesu erkannt und postuliert und proklamiert, hat gezeigt, du kannst mich reinigen. Er hat sich damit an den gewandt und vor allen, er war ja nicht einfach allein, vor allen bezeugt, dass Jesus kann. An diesem Punkt scheitern wir schon häufig. Wir merken, dass Jesus uns verändern sollte. Wir merken, dass wir vielleicht in einer Situation sind, die schwierig ist, die uns Mühe bereitet, vielleicht in einer Lebenslage, wo wir dringend die Kraft Gottes brauchen würden. Und manchmal sind wir kleingläubig, dass wir dem Herrn das gar nicht zutrauen. Jetzt machen wir denken, doch, natürlich, wir wissen doch, er ist allmächtig. Ja, aber wenn wir es dem Herrn dann zutrauen, würden wir dann nicht anders handeln? Wenn wir dem Herrn zutrauen, dass er kann, warum sagen wir dann immer noch, es geht nicht, ich kann nicht, unmöglich? Warum machen wir uns dann noch Sorgen? Warum haben wir dann noch Angst? Das alles sind Auswirkungen und Zeichen davon, dass wir es dem Herrn nicht zutrauen. Weil wenn er kann und wir sein Eigentum sind, unser Leben in seiner Hand liegt, Wo ist das Problem? Er kann doch. Nicht die Sorgen sind größer als die Kraft Gottes. Und es ist wichtig, dass wir uns vor Augen halten, er kann. Gott, der Allmächtige, der rief, der sprach, es werde Licht und es ward Licht. Der himmlische Vater, der seinen Sohn, nachdem er sein Leben am Kreuz für uns gelassen hat, Jesus Christus, der seinen Sohn von den Toten auferweckt hat, Jesus Christus, der uns ein neues Leben gibt, die Neugeburt gegeben hat, er kann doch. Trauen wir ihm das nicht zu? Es ist wichtig, dass wir nicht stehen bleiben bei Fragen und Problemen und Sorgen und Nöten und unserem eigenen Versagen und Schwierigkeiten und so weiter, sondern dass wir erkennen, Jesus kann. Also wegschauen von den Sorgen, hinschauen zum Herrn. Hätte der Aussätzige etwas an seinen Wunden herumgekratzt und gedacht, oh, bin ich ein Armer und alles so schwierig und so weiter, er wäre sich bewusst gewesen, dass er Reinigung braucht, dass er Hilfe braucht, ja. Aber ebenso war nötig, dass er erkannte und anerkannte, Jesus kann. Bei ihm ist die Macht. Es genügt nicht, dass wir uns einfach unserer Schwierigkeiten bewusst sind. Es ist nötig, dass wir erkennen, Jesus kann. Er kann uns heilen, er kann eingreifen, er kann verändern, Veränderung schenken. So kannst du mich heilen, mich reinigen.
Was dein Herz trägt, dir allein.
erste Punkt, der als erstes hier erwähnt ist, willst du, so kannst du mich reinigen. Wir betonen noch einmal, er sagte nicht, mach es gefälligst. Er hat auch nicht gesagt, du hast schon so viele geheilt, bitte mich jetzt auch. Er hat nicht einmal gesagt, du hast doch gesagt, dass du gekommen bist, zu retten und zu helfen, jetzt zeig's mir auch. Sondern er hat gesagt, willst du. Er hat sich also ganz unter den Willen Jesu gestellt. Ein ganz wichtiger und entscheidender Punkt. Willst du, so kannst du mich reinigen. Unseren eigenen Zustand erkennen, unsere eigene Situation erkennen, erkennen, dass Jesus Christus kann, er kann Situationen ändern, er kann unser Leben ändern, aber gleichzeitig gehört auch dazu zu sagen, aber Herr, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Willst du, so kannst du. Wie bereits erwähnt, Jesus hatte das im Garten Gethsemane selber uns als Beispiel vorgelebt. Es ist wichtig, und das bedeutet echte Hingabe und wahre Nachfolge, dass auch dieser Punkt dazugehört. Willst du? Ein Knecht, eine Magd, ist nicht größer als ihr Herr. Es steht uns nicht zu, selber über uns einfach zu bestimmen und zu sagen, so, das ist jetzt das Richtige und so weiter. Sondern wir brauchen die Demut, dem Herrn die Führung in unserem Leben zu überlassen. Der Aussätzige hatte hier die Möglichkeit offen gelassen, dass Jesus nicht will, dass er einen anderen Plan hat. Vielleicht sind auch wir von Krankheiten oder Schmerzen heimgesucht. Vielleicht haben auch wir die eine oder andere Schwierigkeit in unserem Leben, schwierige Lebenslage, die uns hart zusetzt. Jesus kann. Aber wir wollen ihm sagen, willst du, so kannst du. Wir wollen ihm die Freiheit geben, dass er die Situation ändert, dass er uns heilt, unsere Schmerzen lindert oder wegnimmt, aber auch, dass wenn er einen anderen Plan hat, dass wir dazu Ja sagen. Nichts und niemand kann uns scheiden von der Liebe Gottes in Jesus Christus. Und denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Das bedeutet Vertrauen. Das bedeutet in Hingabe, in ganzer Hingabe dem Herrn nachfolgen und unser Leben ganz ihm zu weihen. Das bedeutet seine Liebe ernst nehmen und wirklich uns in seine Liebe eintauchen. Wenn er sagt, er liebt uns, und er hat das bewiesen am Kreuz, wenn er sagt, so wie ich es mache, wird es am besten sein für dich. Hab mich nur lieb. Dann wollen wir bei unserem Beten, bei unseren Wünschen, bei allem, was wir vor den Herrn bringen, sagen, willst du? Wenn du willst, wenn es deinem Willen entspricht, dann. Und dies ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Gehört mein Wille wirklich meinem Gott? Im Lied, ich blicke voll Beugung und Staunen hinein in das Meer seiner Gnade. Dort heißt es, mein Wille gehört meinem Gott, ich traue auf Jesus allein. Gehört mein Wille wirklich meinem Gott? Oder sagen wir noch, ich will, dass du das jetzt machst. Ich will das so und so haben. Das war schlussendlich das Problem von Hiob. Dass er in allem Leiden, zu dem er lange Zeit Ja sagte, plötzlich zum Punkt kam, wo er nicht mehr dem Herrn einfach das volle Verfügungsrecht gab über sein Leben, sondern begann zu zweifeln an der Führung Gottes, begann zu zweifeln auch an der Güte Gottes, an seiner Liebe. Und wir wollen damit überhaupt nicht den Stab über Hiob brechen, denn er hat so sehr gelitten, er hat so viel erduldet. Und wir beginnen schon bei einem Bruchteil von dem zu jammern und zu klagen und unzufrieden zu sein. Aber wir erkennen auch an diesem Beispiel, wie wichtig es ist, auch wenn ein Leiden noch so lange geht, auch wenn eine Situation noch so schwierig ist und noch so anhaltend schwierig bleibt, immer wieder zu sagen, Herr, willst du? Wenn du willst, dann bitte greif doch ein. Du kannst es ja. Aber ich bin bereit, auch Ja zu sagen, wenn du nicht willst. Ja zu sagen, wenn du einen ganz anderen Weg hast. Immer wieder kommt es vor, dass Menschen sagen, Herr, wenn du das machst, dann mache ich das. Und man stützt sich dabei manchmal auf Bibelstellen, auf biblische Geschichten, wo es so ähnlich gelaufen ist. Es ist Gottes Gnade, trotz unserem Versagen und unserem Unglauben und unserer Unfähigkeit, dass er manchmal dann doch trotzdem eingreift. Aber an sich ist das nicht die Einstellung eines Jüngers und einer Jüngerin Jesu. Wenn du, Meister, das machst, dann mache ich das. Sondern die Einstellung eines Jüngers soll sein, wie die Jesaja hatte, hier bin ich, sende mich. Hier bin ich und bin bereit dafür, was du willst. Willst du, so kannst du mich reinigen.
Gib dich zufrieden und sei stille in dem Gott deines Lebens. In ihm ruht aller Freuden Fülle. Ohn ihn mühst du dich vergebens. Er ist dein Quell und deine Sonne, scheint täglich hell zu deiner Wonne. Gib dich zufrieden. Wie dir's und anderen oft ergeht, ist ihm wahrlich nicht verborgen. Er sieht und kennet aus der Höhe. Der betrübten Herzen Sorgen, er zählt den Lauf der heißen Tränen und fasst zuhauf all unser Sinnen. Gib dich zufrieden. Er hört die Seufzer deiner Seele. Stilles Klagen, und was du keinem darfst erzählen, magst du Gott getrost nur sagen. Unglück und Not kann ihr bald wenden. Auch den Tod in seinen Händen. Gib dich zufrieden.
Und es jammerte ihn, und er streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach zu ihm, ich will's tun, sei rein. Es jammerte ihn. Oder nach anderen Übersetzungen, er hatte Mitleid mit ihm oder er hatte herzliches Erbarmen mit ihm. Das ist nicht so eine Gefühlsduselei und Mitleidnummer gefragt und damit gemeint. Sondern damit gemeint ist, dass der Herr Jesus Christus wirklich Anteil an der Situation des Aussätzigen nahm, sich um den Aussätzigen kümmern wollte, berührt war vom Leben des Aussätzigen. Dieser Aussätzige war ihm wichtig. Es war ihm wichtig, dass er in seiner Barmherzigkeit diesem Aussätzigen begegnen konnte. Wir sehen immer wieder in der Bibel, wie der Herr Gnade schenkt dem Demütigen. Gnade schenkt dem, der mit aufrichtigem Herzen zum Herrn kommt. Gnade schenkt dem, der nicht selber fordert und sagt, ich will, sondern der zu Jesus kommt und sagt, willst du? Der Herr erwies zuallererst, noch bevor er etwas sagte, ihm herzliches Erbarmen, Barmherzigkeit, Gnade. Es gibt vielleicht Situationen, wo wir nicht einmal mehr das Reden Gottes durch sein Wort, die Bibel, persönlich hören können oder lesen können. Vielleicht weil wir nicht lesen können oder weil wir so schwer krank sind, dass wir nicht hören können. Das gibt so Situationen. Sogar wenn wir zu schwach sind oder die Situation so schwierig ist, dass uns das Wort gar nicht mehr erreicht, wir es nicht mehr auffassen können. Die Gnade Jesu Christi ist da. Die steht vor allem und über allem. Jesus Christus, zuallererst, es jammerte ihn, er hatte herzliches Erbarmen. Das ist wichtig, dass wir das vor Augen haben. Jesus Christus hat uns lieb. Er will uns nicht ins Abseits stellen. Er will, dass wir weiterkommen. Er will uns reinigen. Er will uns helfen. Er will, dass wir ein Leben unter seinem Segen führen. Wobei das, was der Herr uns an Segen schenken will, nicht immer heißt, dass das uns so sehr gefällt, weil es der einfachste Weg ist. Für Stephanus war es nicht so einfach, von den Steinen getroffen zu werden und unter den Steinen tot zusammenzubrechen. Und dennoch war es ein großer Segen. Er sah den geöffneten Himmel. Und sein Zeugnis wurde mächtig bis in die heutige Zeit. Also das, was wir äußerlich als Segen definieren, ist nicht unbedingt Gottes Segen. Und umgekehrt, der Segen Gottes ist vielleicht ganz anders, als wir es uns vorstellen. Auch hier gehört dazu, willst du, also so wie du willst. Aber fest steht, der Herr will uns segnen. Er hat Gedanken des Friedens über uns. Er liebt uns. Und auch in Situationen, wo vielleicht die Not so groß ist, die Krankheit so schwer, dass wir fast nichts mehr anders können, können wir dennoch daran festhalten, Gott ist gnädig. Jesus Christus ist barmherzig. Er hat uns lieb. Und das hat er gezeigt am Kreuz. Und wenn uns schwerfällt, an die Barmherzigkeit und Gnade Jesu zu glauben, wenn uns schwerfällt, das anzunehmen, dann liegt das Problem nicht bei Gott, sondern daran, dass wir nicht wirklich ganz zu Jesus gekommen sind, sondern doch noch an unserem eigenen Willen festhalten, doch noch auf uns selber ausgerichtet sind, doch noch an den Sorgen und Problemen uns klammern, statt sagen, Herr, hier bin ich, du kannst, was willst du?
Und lausche der Botschaft.
jammerte ihn, und er streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach. Jesus Christus, auf der Grundlage, dass er gnädig ist, dass er ihm seine Gnade erweisen will, streckt die Hand aus, berührt ihn und spricht. Jesus Christus hat keine Berührungsängste. Er sagt nicht, da mische ich mich nicht ein oder da will ich nichts damit zu tun haben. Bei Menschen kann das vorkommen, dass die das sagen, aber bei Jesus nicht. Denn er kann und er will uns verändern. Und er will uns berühren. Auch wenn es in einem Bereich in unserem Leben noch so düster und schwierig und finster aussieht. Er will uns berühren und mit seiner Retterkraft uns verändern. Jesus streckte die Hand aus, rührte ihn an. Wie lange ist ein Arm von jemandem? Ist nicht so lange, ha? 60 Zentimeter, 70. Je nachdem. Vielleicht etwas mehr, etwas weniger. Jesus streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach. Wo war der Aussätzige damit? 5 Meter von Jesus weg? Nein, er war vor seinen Füßen am Boden. Kniete nieder, vor ihm, möglichst nahe bei ihm. Kniete nieder. Es brauchte da nicht noch einen Vermittler. Man musste ihn auch nicht nochmals rufen, sondern er war am richtigen Ort, möglichst nahe, was von seiner Seite her möglich war, möglichst nahe bei Jesus. Demütig auf den Knien. Und Jesus streckte die Hand aus. Wenn wir nicht erleben, dass Jesus uns berührt, kann genau darin ein Grund liegen. Wir können seine stärkende Hand, seine lebensverändernde Berührung nur dann erleben, wenn wir möglichst nahe zu ihm gekommen sind. Für einen Aussätzigen war es damals verboten, zu gesunden Menschen zu gehen. Die mussten Distanz haben. Der Aussätzige hätte doch sagen können und sich denken können, ja, was sagen die Leute, wenn ich jetzt gehe? Was sagen die Leute, wenn ich da so nahe zu Jesus komme? Was könnte passieren? Und wohlverstanden, Jesus war nie alleine und praktisch nie alleine, sondern da waren immer auch Leute um ihn herum. Also wir können davon ausgehen, dass das nicht so wie bei Nikodemus, der bei Nacht zu Jesus kam, sondern hier am Tag in der Stadt auch andere Leute noch herumstanden und dort waren. Der Aussätzige hat nicht sich gefragt, was sagen die Leute, sondern ging zu Jesus und möglichst nahe zu ihm. Wenn wir uns noch fragen, ja, was sagen die Leute, was sagt der, wie wirkt das auf die anderen, was könnte das bewirken und so weiter, dann ist das falsch. Dann ist das ein Hindernis dafür, dass wir die Berührung, die starke Hand Gottes nicht erleben können. Es ist nötig, dass wir, egal was die Leute sagen, egal ob das cool oder uncool ist, dass wir zu Jesus kommen, ganz vor ihm niederfallen. Und zwar so nahe, dass er uns berühren kann. Dass wir von unserer Seite her nichts Trennendes mehr zulassen. Weder in unseren Gedanken noch in unseren Gefühlen, in unserem Herzen. Und dann können wir erleben, wie der Herr uns berührt. Wie seine Kraft unser Leben durchdringt. Er streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach. Wie schön ist es doch, Jesus Christus, er handelt. Er redet nicht einfach nur und dann passiert nichts, sondern Jesus handelt. Wir sehen das auch, als Petrus gesunken war, nachdem er auf dem See gegangen war. Und als Petrus rief, Herr, hilf! Jesus streckte sogleich die Hand aus und ergriff ihn und zog ihn heraus, sagte dann, du Kleingläubiger. Jesus handelt, er antwortet. Und das ist auch ein Vorbild natürlich für uns. Machen wir nur Worte, auch in unserem Leben? Singen wir nur schöne Lieder oder handeln wir auch? Machen wir nur Worte und sagen, ja, dir sei mein ganzes Leben geweiht? Oder handeln wir auch? Jesus macht uns zu Täter des Wortes. Jesus zeigte uns das selber. Er handelte, er berührte ihn, streckte die Hand aus. Und er sprach auch und sagte, ich will's tun, sei rein. Kurz und knapp. Ich will, sei rein. Er zeigte dem Aussätzigen, ja, du hast dich ganz unter meinen Willen gestellt und ich offenbare dir nun meinen Willen. Ich will es tun. Wenn wir wirklich unseren eigenen Willen ganz unter den Willen Jesu stellen, dann verlieren wir nichts, sondern gewinnen. Wir gewinnen nämlich den Herrn, der uns führt und leitet in jeder Hinsicht. Wir gewinnen den Herrn, der uns seinen Willen kundtut. Und hier liegt ein Problem, warum wir häufig den Willen Gottes nicht erkennen können. Häufig können Christen den Willen Gottes nicht erkennen, weil sie immer noch ihren eigenen Willen, auch in ihren Gebeten, ihren eigenen Willen dem Herrn vor die Füße knallen. Statt zu sagen, Herr, willst du? Und erst dann, auf den Knien, in demütiger Stellung, können wir erkennen und hören, wie der Herr sagt, ich will's tun. Ich will's tun, sei rein. Und sogleich wich der Aussatz von ihm und er wurde rein.
Ich will.
Und sogleich wich der Aussatz von ihm und er wurde rein. Wir haben verschiedene Schilderungen, wie der Herr geheilt hat. Wir können nicht ein Schema aufstellen, es muss immer genau gleich sein. Aber das Resultat ist immer gleich. Wenn der Herr heilt, dann ist der Mensch richtig heil. Wenn Jesus Christus ein Leben berührt, dann ist das Leben richtig berührt. Wen der Sohn frei macht, der ist recht frei. Das Resultat ist immer klar. Wenn jemand in Christus ist, so ist er wirklich eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, alles ist neu geworden. Manchmal geschah die Heilung ganz schnell, wie hier. Manchmal so, dass zuerst der Blinde die Menschen wie Bäume sieht. Der Herr hat ganz individuell verschiedene Wege und Mittel einzugreifen. Aber wichtig ist, wenn der Herr wirkt, dann handelt er. Und dann führt das zum Ziel. Wir können nicht sagen, der Herr hat bei den anderen so geführt, bei mir wird er es auch so machen. Die anderen oder andere haben so gebetet und bei mir wird das sicher auch so der Fall sein, dass der Herr dann eingreift. Wir wollen dem Herrn wirklich die volle Autorität geben, willst du? Und auch die volle Autorität geben, dass er so eingreifen kann oder so handeln kann, wie er will. Und das ist nicht immer gleich. Aber er führt zum Ziel. Und manchmal gibt es Situationen, die für uns nicht verständlich sind, warum der Herr so und nicht anders führt. Aber wichtig ist, daran festzuhalten, er führt zum Ziel. Und wenn der Herr spricht, wenn der Herr uns berührt, wenn der Herr mit seiner Kraft in unser Leben tritt, was brauchen wir mehr? Sogleich wich der Aussatz von ihm und er wurde rein. Wenn Jesus Christus uns berührt, dann ergibt sich eine Wirkung. Und in den allermeisten Fällen ist das sogleich. Der Herr lässt uns nicht lange warten und er schiebt nichts auf die lange Bank. Sondern wenn er sagt, sei rein, dann werden wir und sind wir rein. Wenn der Herr sagt, ich stehe dir bei, dann steht er uns bei. Wenn man gewisse Versicherungen abschließt, dann kann es sein, bis der Versicherungsschutz greift, dass es noch eine Übergangszeit gibt, dass es eine gewisse Wartezeit gibt. Oder beispielsweise auch bei der Arbeitslosenversicherung, bevor die beginnt auszuzahlen, wenn man arbeitslos wird, gibt es noch eine Zeit, eine Wartezeit, wo die Versicherung noch nicht bezahlt. Und erst nachher beginnt sie zu bezahlen. Bei Jesus ist das nicht so. Dass wir beten und dann gibt es noch eine Wartezeit, wo der Herr, wenn er uns sagt, ja, ich will, wo er dann sagt, aber ich helfe dir nicht erst heute, sondern dann in einer Woche bin ich bei dir. Oder ich trage dich nicht schon heute, sondern erst in einem Monat. Bei Jesus gibt es keine Wartezeit, sondern noch ehe sie rufen, will ich antworten. Sondern der Herr steht uns bei. Wir können heute und jetzt unser Leben ganz ihm hinlegen und unseren eigenen Willen ganz in seinen Willen geben, unser Ich kreuzigen. Und wir dürfen sofort die Zusage hören und die Kraft Gottes erleben, wie Jesus sagt, ich stehe dir bei, ich helfe dir, ich berühre dich, ich verändere dich. Sogleich wich der Aussatz von ihm und er wurde rein. Wir sehen immer wieder in der Bibel, wenn der Herr Menschen berührt, ist das kein schleichender Prozess, so durchs Hintertürchen hinein, sondern dann ist das sichtbar und klar für die Menschen, für die Betroffenen, aber auch für die Umgebung. Christ zu sein, Christ zu werden, als Christ zu leben, ist nichts, was irgendwo im Hinterzimmer passiert oder so schleichend sich anbahnt, sondern wirklich von neuem geboren zu werden, das Leben ganz Jesus zu geben und sich ganz von ihm erneuern, befreien zu lassen. Das ist sichtbar für die Umgebung, das ist erfahrbar für uns. Das ist nichts Schleichendes. Die Neugeburt, wie der Name sagt, das Beispiel deiner Geburt, ist nichts, was sich über Jahre hinwegzieht oder über Monate, sondern ist verbunden mit dem zu Jesus kommen, sich beugen, niederfallen, sagen, ich brauche Reinigung. Reinige mich. Du kannst es, wenn du willst, bitte. Sogleich wich der Aussatz von ihm und er wurde rein. Punkt. Jetzt wäre es schön, wenn die Geschichte fertig wäre. Das wäre so ein völliges Happy End. Aber es geht noch weiter und jetzt wird es tragisch, jetzt wird es wirklich tragisch. Jesus drohte ihm und trieb ihn alsbald von sich und sprach zu ihm, sieh zu, dass du niemandem etwas sagst, sondern geh hin und zeige dich dem Priester und opfere für deine Reinigung, was Mose geboten hat, ihnen zum Zeugnis. Er aber ging fort und fing an, viel davon zu reden und die Geschichte bekannt zu machen, so dass Jesus hinfort nicht mehr öffentlich in eine Stadt gehen konnte, sondern er war draußen an einsamen Orten, doch sie kamen zu ihm von allen Enden. Nach der Heilung hatte Jesus dem vormals Aussätzigen also klar gesagt, was er zu tun hatte, wie es weitergeht. Und wir sehen dann, warum. Und was machte der Geheilte? Gerade das Gegenteil. Und was war die Wirkung? Wir würden sagen, Aussatz zurück. Der Typ soll nur wieder aussätzig sein. Jesus sagt A und der Geheilte macht B. Gerade was anderes. So nicht. Du sollst wieder aussätzig werden. Wir lesen nirgends, dass der Mensch wieder aussätzig wurde. Aber er wurde nicht zum Segen. Sein Leben, seine Heilung war kein Segen für die Umgebung. Sondern er wurde sogar zum Hindernis, dass Jesus wirken konnte. Aber alles schön der Reihe nach. Jesus drohte ihm. Das ist in der Lutherbibel ein älteres Wort für eindringlich ermahnen. Das hat nichts zu tun mit ich bedrohe dich, sondern Er ermahnte ihn eindringlich, sagte es ihm in allem Ernst und ganz ernst und konsequent und zeigte ihm damit die Wichtigkeit. Klarer hätte Jesus seinen Willen nicht formulieren können. Und was sagt er ihm? Zum einen, dass er nicht bei ihm sein und bleiben soll, sondern trieb ihn alsbald von sich. Schwierig zu verstehen. Warum ruft er einen Levi am Zoll und sagt, folge mir nach? Warum ruft er andere, Fischer, bei ihren Booten? Und einer, der hier von sich aus kam, die Reinigung und die Heiligung erlebt hatte, warum treibt er ihn fort? Sind wir Gott? Steht es uns zu sagen, da ist es richtig und dort ist es falsch, oder zu sagen, Jesus hätte das anders machen sollen? Auf keinen Fall. Aber wir erkennen, Jesus hat hier richtig gehandelt. Er war sündlos in allen Bereichen. Er hat hier richtig gehandelt. Es war sein Plan und Wille. So. Jesus wusste warum. Und wie sich zeigt, für den Geheilten wäre es wahrscheinlich einfacher gewesen, bei Jesus zu bleiben, als wieder wegzugehen. Denn da war er gefordert, nicht einfach in einem relativ beschützten Umfeld mit anderen Jüngern zusammen, sondern an seinem Platz, dort, wo er hingestellt ist, gehorsam zu sein und Nachfolge zu leben. Es kann sein, dass Jesus uns forttreibt aus einer schönen, herzlichen, wohltuenden, erquickenden Gemeinschaft heraus und in den Alltag hineinstellt, an einen Ort hineinstellt, vielleicht mitten in der Welt, am Arbeitsplatz, in der Schule und so weiter. Wichtig ist, dass wir auch dort und gerade dort Gottes Willen tun, Jesu Wort gehorsam sind, egal wie das heißt. Nicht uns selber in die Mitte setzen, sondern tun, was Jesus will. Jesus drohte ihm, also ermahnte ihn eindringlich und trieb ihn alsbald von sich und sprach zu ihm, du sollst niemandem etwas davon sagen, sondern hingehen und dich dem Priester zeigen und für die Reinigung opfern, was Mose geboten hatte, ihnen zum Zeugnis. Drei Sachen. Nichts sagen, zeig dich dem Priester und opfere für die Reinigung. Ihnen zum Zeugnis. Jesus zeigte damit, und das war damals so üblich und richtig und auch vom Wort Gottes vorgegeben, dass im Falle einer Heilung, das musste vom Priester bestätigt werden, ja, dieser Mensch ist geheilt. Dieser Mensch ist rein. So wie es Mose geboten hatte. Sollte er dann für die Reinigung als weiteres opfern, also Dankopfer bringen. Für den Geheilten wäre also der göttliche Weg gewesen, der Wille Gottes gewesen, nicht jetzt das hinauszuposaunen, überall hin, sondern mal ruhig zu sein und zuerst ganz gemäß dem Wort Gottes zu handeln, dem Priester sich zeigen und zu opfern, Dankopfer zu bringen. Ihnen zum Zeugnis. Damit zeigt Jesus, es wird zum Zeugnis dienen. Jesus zeigte damit, dein Leben wird zum Zeugnis sein, so. Aber er zeigte auch, wie das sein soll. Nicht durchs Reden, sondern jetzt zuerst mal durchs Handeln. Zeig dich dem Priester, opfere.
Hey.
Manchmal haben wir gewisse Vorstellungen, wie wir dem Herrn dienen wollen. Wie es doch ein Zeugnis ist, wie wir handeln. Die Frage stellt sich auch hier, ist das der Wille Gottes? Man trifft es häufig bei Christen in der ungläubigen Verwandtschaft. Die einen sagen überhaupt nichts und denen merkt man überhaupt nichts an, dass sie überhaupt Christen sind. Möglichst kein Ärger, möglichst ruhig sein. Die sind feige und mutlos, haben keinen Freimut, überhaupt für den Herrn zu zeugen. Andere wiederum reden, was das Zeug hält, bei jeder Gelegenheit. Auf ungläubige Verwandte ein, zum Beispiel, oder Bekannte. Wenn dabei nicht die Tat dahinter steht, wenn das Leben nicht entsprechend ist, auf das Wort Gottes ausgerichtet und dem Willen Gottes entspricht, dem Priester zeigen und opfern, wie Mose geboten hatte, so wie das Wort Gottes es zeigt. Und wenn das aus einem eigenen Willen herauskommt, ich sage, ich rede, ich will, dann ist das kein Segen. Dann kann das doch gar ein Hindernis sein, dass Menschen Jesus richtig erleben können. So können wir sogar zum Hindernis werden. Der Weg, den Jesus dem Geheilten vorgab, war klar. Der Geheilte hätte jetzt nur noch sagen müssen, ja, ich mach's. Und was machte er? Er aber ging fort und fing an, viel davon zu reden. Wir lesen nicht, dass er zum Priester ging und sich zeigte. Wir lesen nicht davon, dass er Opfer brachte, wie Mose geboten hatte. Von dem lesen wir nichts, sondern er fing viel davon an zu reden. Statt dass er geschwiegen hätte und dem Wort Gottes und dem Willen Jesu entsprechend gehandelt hätte, begann er aus sich selber heraus zu reden. Und da ist etwas sehr Tragisches. Dieser Mensch, er hat die Vergebung erlebt, er hat die Reinigung erlebt, er hat erlebt, wie die Kraft Gottes wirkt. Er hat seinen Willen ganz unter den Willen Jesu gestellt. Willst du, so kannst du mich reinigen. Und jetzt, plötzlich, stellt er seinen Willen über den Willen Jesu. Gerade umgekehrt. Aber er hatte die Kraft Jesu erlebt. Er hatte die Reinigung erfahren. Aber er stellt nun seinen Willen über den Willen Jesu. Was genau die Motive dafür waren, warum genau das so kam, das sagt uns das Wort Gottes nicht. Dass es aber so kam, lesen wir, und wir lesen auch, dass der Wille Jesu klar war. Geh fort und sei ruhig, zeig dich dem Priester, dass du wirklich geheilt bist, opfere, wie es Mose geboten hatte, handle dem Wort Gottes entsprechend, und das dient zum Zeugnis. Und der Geheilte fand, ich mache das anders. Er redete viel davon sogar. und machte die Geschichte bekannt. Natürlich hat er erzählt, dass Jesus ihn geheilt hat. Natürlich auch. Natürlich hat er oberflächlich betrachtet so für Jesus gezeugt. Aber war das dem Willen Gottes entsprechend? War das der Wille Jesu? Nein. Hier kommen wir zu einem ganz interessanten Punkt. Wir können sogar scheinbar für Jesus zeugen, über Jesus reden, seine Taten bekannt machen und damit gegen den Willen Jesu handeln und damit sündigen. Also es heißt nicht, immer wenn wir einfach für Jesus zeugen, das ist richtig. Wenn wir aus uns selber heraus zeugen, wenn wir Zeugnis geben, reden, predigen wollen und so weiter, aus uns selber heraus, vielleicht um uns selber groß zu machen, und auf jeden Fall nicht aus der Haltung heraus, mein Wille gehört meinem Gott, er soll tun mit mir, was er will, dann ist das Sünde. Dann gefällt das Gott nicht. Jesus hatte diese drei Punkte vorgegeben. Er soll weggehen und schweigen, er soll sich dem Priester zeigen und er solle Opfer darbringen. Er aber, und wir lesen dann, er ging weg und redete. Aus der Formulierung, weil das andere nicht steht, können wir sehr stark davon ausgehen, dass dieser Mensch sich gar nicht mehr dem Priester zeigte und nicht Dank opferte, nicht Opfer brachte, sondern redete. Er redete.
Gehen will ich, gehen will ich, wie Gott es haben will. Reden will ich, wie Gott es haben will. Singen will ich, wie Gott es haben will. Ja, gehen, reden, singen will ich, wie es ihm gefällt. Planen will ich, wie Gott es haben will. Wirken will ich, wie Gott es haben will. Trauen will ich, wie Gott es haben will. Ja, planen, wirken, trauen will ich, wie es ihm gefällt. Im Himmel war ich nie, aber dort sollen sein wunderbare Dinge, köstlich und fein. Freude ohne Ende ist dort meine ewigen Heimatland. Gehen will ich, wie Gott es haben will. Reden will ich, wie Gott es haben will. Singen will ich, wie Gott es haben will. Ja, gehen, reden, singen will ich, wie es ihm gefällt. Im Himmel war ich nie, aber dort sollen sein wunderbare Dinge, köstlich und fein. Freude ohne Ende ist dort mein im ewigen Heimatland. Gehen will ich, wie Gott es haben will. Reden will ich, wie Gott es haben will. Singen will ich, wie Gott es haben will. Ja, gehen, reden, singen will ich, wie es ihm gefällt.
Wie wichtig ist es, dass wenn wir die Kraft Gottes erlebt haben, dass wir nicht einfach nur sagen, einmal, ja, mein Wille gehört dir, sondern immer wieder neu unseren Willen unter den Willen Gottes stellen. Immer wieder neu Jesus sagen, ja, ich bin bereit. Und auch tun, auch handeln. Und das bedeutet, vielleicht weniger reden, sondern mehr handeln. Mehr das Wort in die Tat umsetzen. Das bedeutet, vielleicht aus der Komfortzone herauskommen und einfach sich als freudiger Christ zeigen, wenn man mit anderen zusammen ist. Sondern dort, wo der Herr uns hinstellt, nach seinem Willen und Wort leben und für ihn zeugen, so wie er das will. Das bedeutet, dass wir auf sein Wort hören, sein Wort ernst nehmen, uns auf sein Wort ausrichten. Menschen, die sagen, der Herr hat mich geheilt, der Herr hat Wunder getan, Halleluja und so weiter, und nicht nach dem Wort Gottes fragen und nicht nach dem Wort Gottes leben, leben in Sünde und sind Hindernisse für das Wirken Gottes. Das ist nicht ein Zeichen der Fülle des Heiligen Geistes, sondern dass ein Mensch quer ist und fern von Jesus. Denn wenn wir nicht nur die Kraft, die Wunderkraft Jesu erlebt haben, sondern auch bereit sind, wirklich unseren Willen ganz dem Willen Gottes unterzustellen und dort zu lassen, dann ist uns sein Wort wichtig. Dann tun wir das, was er sagt. Dann lesen wir sein Wort. Dann ist es uns ein Anliegen, auf sein Wort ausgerichtet zu sein und es in die Tat umzusetzen. Auch wenn es uns vielleicht in gewissen Bereichen nicht so passt. Dieser Geheilte war offensichtlich eher ein extrovertierter Typ. Das Reden fiel ihm nicht so schwer. Er ging heraus und redete und so weiter. Auch hier wäre nötig gewesen, dass er in seiner ganzen Persönlichkeit, in seiner ganzen Art, sich dem Willen Jesus unterstellt. Wir wissen, als Aussätziger war er von der Gesellschaft geächtet, war er auf die Seite gestellt, durfte er nicht zu den Leuten gehen. Und nun, erst recht, hatte er natürlich Lust, zu den Leuten zu gehen und viel zu erzählen, was alles passiert ist und so weiter. Ist das nicht verständlich? Ist das denn so schlimm? Es geht nicht darum, ob es verständlich ist oder nicht, sondern es geht darum, was ist der Wille Jesu. Und die Konsequenz daraus war, dass Jesus sich zurückziehen musste. Er konnte nicht mehr weiter wirken dort. Es heißt, sodass Jesus hinfort nicht mehr öffentlich in eine Stadt gehen konnte, sondern er war draußen an einsamen Orten. Die Leute kamen zu ihm. Aber vorher zog er durch die Städte. Und das war sein Wille. Nun konnte er nicht mehr. Und der Grund war der Ungehorsam dieses Geheilten. Natürlich geschieht alles nach dem Willen Gottes. Ein krasses Beispiel. Natürlich war es nach dem Willen Gottes, dass Jesus verraten wurde. Und der Verräter sogar aus der Mitte der engsten Jünger kam. Natürlich wusste der Herr das, klar. Aber es entbindet nicht der Verantwortung und der Sünde, die Judas selber auf sich geladen hatte. Auch hier, natürlich wusste Jesus, was passiert. Natürlich war ihm das bekannt und schlussendlich wurde der Wille Gottes erfüllt. Aber es entbindet nicht diesen Aussätzigen, Geheilten seiner Verantwortung, dass er hätte auf Jesu Stimme hören müssen und gehorchen müssen. Sind wir ein Segen oder nicht? Sind wir für unsere Umgebung, für unsere Mitmenschen ein Segen oder nicht? Nur die Tatsache, dass wir schön von Jesus sprechen oder das eine oder das andere für ihn tun, heißt noch nicht, dass wir ein Segen sind. Wir können in einer Gemeinde, in einem Missionswerk, irgendwo sonst wirken und scheinbar Zeugen für Jesus und dennoch zum Hindernis werden, ein Hindernis sein für das Wirken Jesu. Ein Hindernis sein, dass Menschen zu Jesus finden. Wenn wir unser eigenes Leben pflegen, unseren eigenen Willen tun, auf uns selber ausgerichtet sind, statt dass wir den Willen Jesu tun. Und dazu gehört, den Willen Jesu hören, das machte der Geheilte, aber auch handeln, und das machte er nicht. Hören wir Jesu Wort und handeln wir danach? Sind wir ein Segen oder ein Hindernis? Wir können nun denken, oh, gefährliche Worte, schwierige Worte, vielleicht bin ich ein Hindernis. Vielleicht, ja. Wir sind dann ein Hindernis, egal wer wir sind. Wir sind dann ein Hindernis, wenn wir das Wort Jesu nicht ernst nehmen und nicht seinen Willen über unseren Willen stellen. Dann sind wir ein Hindernis in unserer Familie, in unserer Umgebung. Dann sind wir ein Hindernis, dass Menschen zu Jesus finden. Wir können noch so fromm uns geben. Mein Wille gehört meinem Gott. Und da liegt der Punkt, dass wir vor Jesus niederfallen. Er hatte einen guten Anfang gemacht. Er hatte einen so guten Anfang gemacht. Und nachher ging es nicht weiter. Wir können einen so guten Anfang machen. Wir können das neue Leben in Jesus erfahren. Aber dann muss es weitergehen. Dann sollen wir weiter Täter des Wortes sein. Dann sollen wir wirklich weiter Jesus gehorchen, seinem Wort gehorchen. Jemand hätte jetzt sagen können, da, ja, also wenn der so handelt, die Heilung, die war doch nicht ganz echt. Die war vielleicht nicht ganz vollständig oder er hat sich da nur was eingebildet. Nein, dieser Aussätzige hat die Heilung hundertprozentig erlebt. Die Kraft Gottes in seinem Leben hundertprozentig erfahren. Ganz. Jesus hat ganz in seiner Gnade eingegriffen, ganz ihn berührt. Er hat ganze Arbeit gemacht. Aber wir sind keine Maschinen. Und wir sind keine Menschen, die einfach als Roboter funktionieren, sondern wir haben den freien Willen. Den freien Willen, zu Jesus zu kommen, vor ihm niederzufallen und ihn um Reinigung zu bitten. Und auch den freien Willen, in der Nachfolge zu bleiben. Oder nicht. Oder plötzlich zu sagen, Jesus sagt zwar so, aber ich mache anders. Jesus hat zwar das für mein Leben im Sinn, aber ich will nicht, ich mache anders. Der Geheilte war nach wie vor geheilt. Das ist Gnade Gottes. Er galt nach wie vor als Geheilter. Aber er war kein Segen. Wir können nach wie vor als Christ gelten. Aber es ist möglich, dass wir kein Segen sind. Weil wir im Widerspruch, im Ungehorsam zu Gottes Wort, zu Jesu Willen leben. Weil wir unseren Willen über seinen Willen stellen. Tun wir das? Dann lasst uns uns demütigen. Unter die gewaltige Hand Gottes demütigen. Zu ihm wieder kommen. Vor ihm niederfallen. Unseren Willen ganz ihm geben. Unser Ich ganz kreuzigen. Ihn um Reinigung, um Vergebung bitten. Dass er uns ganz heilt und wieder aufrichtet, dass wir erneut als Menschen, die seine Gnade erlebt haben, jetzt vorwärts gehen, aber nicht mehr nach unserem eigenen Dickschädel und Willen, sondern indem wir unseren Willen ganz Jesus geben. Und so sind wir ein Segen. So kann er uns zum Segen setzen. Aber eben so, wie er will, wie sein Plan ist. Und wir halten nochmals fest, ihnen zum Zeugnis. Jesus hatte ja gesagt in Vers 44, es dient zum Zeugnis, es dient ihnen zum Zeugnis, wenn du das so machst, wie ich dir jetzt sage. Aber er sah das anders und wollte es anders. Jesus will, dass wir ein Zeugnis sind. Er will, dass unser Leben ein Zeugnis ist und unter dem Segen Gottes steht. Aber dazu gehört, dass wir dort sind und dass wir so reden oder eben schweigen, wie der Herr will. Und dass wir bei allem uns ganz unter seinen Willen und sein Wort stellen, sein Wort hören und auch tun.
Mein Mund besinge tausendfach des Welterlösers Thron, verkünde Gottes Herrlichkeit, vermehre Jesu Ruhm. O gnädiger Heiland, Gottes Sohn, hilf mir im Zeugen. Mein Gott, vermehr des Kreuzes Lohn.
lese zum Schluss noch einmal den ganzen Bibeltext. Wir haben verschiedene Punkte miteinander behandelt. Erinnern wir uns noch einmal an die verschiedenen Punkte und fragen uns, wo stehe ich? Bin ich schon ganz zu Jesus gekommen? Habe ich meinen eigenen Zustand erkannt? Ihm alle Macht gegeben, du kannst, aber auch meinen Willen ganz seinem Willen unterstellt, wenn du willst? Haben wir schon erlebt, wie der Herr unser Leben verändert? Und folgen wir ihm dann auch nach? Das heißt, handeln wir so, wie er will? Oder haben wir zwar gut begonnen mit Jesus, seine lebensverändernde Kraft erfahren, aber jetzt pflegen wir unser eigenes Leben? Jetzt haben wir unseren Dickschädel wieder, der was ganz anderes macht, als Jesus will. Dann sind wir ein Hindernis. Dann will der Herr uns befreien. Er möchte uns zum Segen setzen. Aber es braucht unsere Buße und Umkehr dafür. Und es kam zu ihm ein Aussätziger. Der bat ihn, kniete nieder und sprach zu ihm: Willst du, so kannst du mich reinigen. Und es jammerte ihn, und er streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach zu ihm: Ich will's tun, sei rein. Und sogleich wich der Aussatz von ihm, und er wurde rein. Und Jesus drohte ihm und trieb ihn alsbald von sich und sprach zu ihm: Sieh zu, dass du niemandem etwas davon sagst, sondern geh hin und zeige dich dem Priester und opfere für deine Reinigung, was Mose geboten hat, ihnen zum Zeugnis. Er aber ging fort und fing an, viel davon zu reden und die Geschichte bekannt zu machen, so dass Jesus hinfort nicht mehr öffentlich in eine Stadt gehen konnte, sondern er war draußen an einsamen Orten. Doch sie kamen zu ihm von allen Enden. Wir beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen für deine Gnade und Barmherzigkeit, dass du dich unser annimmst, dass du vergibst, dass du uns ein neues Leben, einen neuen Anfang schenkst. Bitte lass uns ganz auf dich ausgerichtet sein. Nicht um uns selber drehen, nicht um unseren eigenen Willen kreisen, sondern dich und dein Wort erkennen, hören und tun. Danke, Herr, dass du uns liebst und durchträgst. Danke, dass du uns zum Segen setzen willst für viele. Bitte lass uns nicht ein Hindernis, sondern ein Segen sein. Lass uns unseren Willen ganz unter deinen Willen stellen. Und führe und leite unser Leben. Durchströme es mit deiner Kraft. Und lass uns die Botschaft des Sieges, so wie du es sie uns aufgetragen hast und auf die Weise, wie du es uns zeigst, im Alltag ausleben, weitergeben, dich bezeugen, nicht einfach mit Worten nur, sondern mit der Tat, dass wir zum Zeugnis sind für viele Menschen, wie du das möchtest. Danke, Jesus Christus, für dein Wort. Bitte rede weiter zu uns, rüste uns aus und schenke uns deinen Segen. Amen.
Welch ein Glück, ich habe einen Heiland, der mich liebt trotz aller meiner Schuld. Denn aus seinen Wunden strömt hernieder Gnade über Gnade immer neu. Denn aus seinen Wunden strömt hernieder Gnade über Gnade immer neu. Wenn ich einmal schaue, meinen Heiland, wie er ist in seiner Herrlichkeit, weiß ich eins, dass mir geschieht nach Gnade und kein Eigenwerk gehört dabei. Weiß ich eins, dass mir geschieht nach Gnade
Eigenwerk gehört dabei. Wenn ich einmal tragen soll eine Krone, die viel schöner als ein Edelstein, weiß ich eins, das mir geschieht nach Gnade und kein Eigenwerk gehört dabei. Weiß ich eins, das mir geschieht nach Gnade und kein Eigenwerk gehört dabei.